Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Staatspolitische Verantwortung. Diese Wendung war zuletzt erstaunlich oft zu hören. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem Theater, das Aristophanes mit Alfred Hitchcock verbindet, ein neuer Ballettabend in Düsseldorf und das DDR-Museum mit einer Erweiterung in Berlin-Marzahn. Zuerst aber zu einer gleichermaßen blutigen wie erotischen Geschichte, in deren Zentrum eine Frau steht. Die Prinzessin Salome fordert den Kopf von Johannes dem Täufer, weil der ihre Avancen abweist und bekommt ihn dann auf dem Tablett serviert. Die Kunstgeschichte, von Tizian bis Oskar Kokoschka, kennt viele unterschiedliche Abbildungen der Salome als rachsüchtige Furie, femme fatale oder selbstbestimmte Frau. Als vielschichtige Figur legte der britische Schriftsteller Oscar Wilde sie in seinem Bühnenstück an, das 1896 uraufgeführt wurde und das der Komponist Richard Strauss nur wenige Jahre später vertonte. Beides, Theaterstück und Oper, waren damals ein Skandal. Wer Strauss-Oper heute auf der Bühne sieht, kann wegen der Modernität von Musik und Frauenfigur durchaus ahnen, wie sehr das die Zeitgenossen aufregte. Ist dem also tatsächlich noch etwas hinzuzufügen? Der irische Komponist Gerald Barry, Jahrgang 1952, versucht es zumindest am Theater Magdeburg, wo gestern seine Salome-Oper uraufgeführt wurde. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war dort und ich habe ihn gefragt, was Gerald Barry an der Oscar Wilde-Geschichte gereizt hat.
Vor allen Dingen hat ihn gereizt der mitunter groteske Humor dieses Stücks, der zum Teil ja auch schon drinsteckt. Barry ironisiert das weiter, er nimmt auch diesen Johannes den Täufer gar nicht so richtig ernst. Und Salome muss auch nicht tanzen, sondern sie soll an dieser Stelle, wir erinnern uns an den Tanz der sieben Schleier bei Strauss, sie soll an dieser Stelle abtippen Oscar Wildes Bekenntnisschrift und Kunstschrift De Profundis, die er im Zuchthaus in Reading geschrieben hat. Auch das ist einfach sehr lustig, wenn dann dieses Schreibmaschinengeklapper da reinkommt. Also der Text von Wilde wird auch noch erweitert.
Inszeniert hat das Ganze der Magdeburger Intendant Julien Chavard. Was macht er aus dieser Geschichte? Also ein bisschen hast du uns ja schon einen Einblick gegeben, dass es da durchaus groteske Szenen gibt.
Das wird noch gesteigert durch die Kostüme von Séverine Besson. Die sind knallbunt, die haben alle sehr ausgestellte Perücken, werden von Julien Chavard schon während der Ouvertüre eingeführt als Typen einer Komödie mit charakteristischen Bewegungsweisen und wie sie aufeinander reagieren, alles ein bisschen hysterisiert. Es gibt auch eine ganz großartige komponierte Hysterie-Szene der Königin, also das wäre Herodias bei Strauss. Und das Bühnenbild von Anneliese Neudecker ist eigentlich auf den ersten Blick relativ simpel, ein Sternenhimmel, aus dem dann auch der Gefangene, also Johannes der Täufer, auf einer Wolke herunterschwebt. Er lebt also nicht in der Zisterne. Du merkst, es wird alles eigentlich umgedreht und grotesk übersteigert. Es bleibt dann aber doch in den entscheidenden Momenten ernst und wird auch ein bisschen gruselig, wenn dieses Täuferhaupt gleich mehrfach ausgeteilt wird. Jeder bekommt einen Kopf und wenn dann, die sind sehr bunt und dann ist ein Blutiger dazwischen und alle schrecken so ein bisschen zusammen und dann ist ja doch eine eklige Geschichte, die wir hier erzählen.
Das ist ja schon die zweite Vertonung von Oscar Wilde, die Gerald Barry da vornimmt. Vorher hat er The Importance of Being Earnest schon zu einer Oper verarbeitet. Was ist denn das für eine Musik, die er sozusagen Oscar Wilde da hinzufügt?
Das ist ein wilder Ritt durch die Operngeschichte. Gerald Barry ist ein sehr kluger, postmoderner, ist ein bisschen das falsche Wort als Komponist, aber einer, der sich in der Musikgeschichte sehr gut auskennt. Das ist erstmal sehr bläserlastig, wird dann sehr bunt, wie das Orchester eingesetzt wird. Ein Telefon spielt auch eine Rolle. Der Dirigent ruft dann mal an auf der Bühne und bringt die Handlung wieder in Gang. Die berühmteste Szene bei Strauss ist sicherlich »Ich habe deinen Mund geküsst, Johanna an« und wie das bei Gerald Barry klingt, hören wir jetzt mit Alison Scherzer.
I have kissed your mouth, I have kissed your lips, your rose are bitter, taste on your lips, was it wrong?
Das war Alice im Scherzer. Als Salome mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, ist Amy Niarich als Königin, als Herodias, aber auch die anderen, Vincent Casagrande als der Gefangene, herrlich grotesk. Und vor allen Dingen, Gerard Barry weiß, wann sein Material zu Ende ist. Das Ganze dauert 70 Minuten. Man denkt immer wieder, auch jetzt könnte mal was anderes kommen, dann kommt auch was anderes. Und genau wenn man denkt, ja, jetzt habe ich es verstanden, dann ist das Stück vorbei. Wunderbar.
Also es klingt so, als ob man sich gut amüsieren kann, auch wenn man jetzt nicht die ganze Kulturgeschichte rund um die Salome kennt.
Unbedingt. Wer Richard Strauss Salome kennt, bei dem laufen sicherlich musikalische Partikel sozusagen im Hinterkopf mit. Das bringt auch nochmal eine gewisse Spannung rein. Muss man aber überhaupt nicht, um einen sehr unterhaltsamen und dann auch zwischendurch immer mal wieder gruseligen Opernabend zu haben in Magdeburg.
Uwe Friedrich über eine neue Salome-Oper des Komponisten Gerald Barry am Theater Magdeburg, die auf dem Drama von Oscar Wilde basiert. Und noch ein Klassiker, viel älter allerdings, Die Vögel von Aristophanes, antiker Dichter, der in einem neuen Stück am Schauspiel Zürich mit Alfred Hitchcock und der Schriftstellerin Daphne du Maurier zusammengebunden wird. Hitchcocks Film Die Vögel basiert auf du Mauriers Roman. Die Regisseurin Lilia Rupprecht hat daraus einen Theaterabend erarbeitet, der sich recht leichtfüßig und sehr aktuell zwischen den Jahrtausenden bewegt. Wie das funktioniert hat, weiß Christian Gampert.
Zwei finanziell abgebrannte Athener suchen Zuflucht bei den Vögeln in den Lüften, wo es kein Geld und folglich auch keine Steuern gibt. Hoch droben versuchen sie aber sogleich, die eher lockeren Vögel von den Segnungen systematischer Tätigkeit zu überzeugen. Eine fest erbaute Vogelstadt könnte, jetzt ist das ganz in Mode, Zölle erheben für den Handel zwischen Menschen und Göttern. Die Vogelwesen mit ihren schwarzen Schwingen werden hauptsächlich gespielt von den Mitgliedern des Theaters Hora. Das sind Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die hier das ganz andere repräsentieren. Nicht unbedingt das Leichte, aber das Unangepasste, Naive und das Fremde zugleich. Dass man ihre Texte zum Teil kaum kapiert, ist manchmal hinderlich, andererseits aber konsequent. Wieso sollte man Vögel verstehen? Immerhin haben sie zeitweise die Staatsgewalt. Dass der griechische Komödiendichter Aristophanes in seinem Stück auch die aus dem Ruder gelaufene Polis Athen lächerlich macht, kommt bei der Regisseurin Lilia Rupprecht gar nicht mehr vor. Ihr reicht es als Vorspiel völlig aus, dass die beiden kapitalbewussten Athener den naiven König der Vögel umbringen, um dann in einem Zeitsprung von fast 2400 Jahren die Vögel als Angreifer zurückkehren zu lassen. Und zwar mit Alfred Hitchcock, der gespielt von Noah Badia selbst die Filmklappe schlägt und krächzende Vogellaute erzeugt. Mit Hitchcock aber wird die Inszenierung problematisch. Das Theater kann die völlig irrationale Bedrohung des Films, die auf visuellen Effekten und schnellen Schnitten beruht, nicht herstellen. Statt Möwen, Raben und aggressive Spatzenschwärme sind die Zürcher Vögel unter dem Gefieder pinkfarbene Märchenpuppen, die zwar wie Außerirdische herumstehen und zum Teil auch Menschen verletzen. Meist aber wirken sie wie possierliche Wesen aus der Muppet-Show. Da helfen böse Sounds und die Nebelmaschine nicht viel. Aber sie machen manchen Angst.
Der Kleine hat schon wieder einen Kratzer an der Wange.
Hat man sowas schon erlebt? Sie gingen auf mich los, versuchten mir die Augen auszuhacken.
Mitch, das ist nicht normal, oder?
Hitchcocks Hauptfigur ist das 1963 von Tippi Hedren übertrieben vornehm, zum Teil auch hysterisch gespielte Oberschichtsmädchen Melanie. Sie wird in Zürich von Sophie Hottinger in ihrer Posenhaftigkeit genial nachgestellt. Die Regisseurin Lilia Rupprecht verpflanzt auch die böse Mutter des Films in ein kahles Haus, das von ferne an den Kultfilm Psycho gemahnt. Auch in Zürich darf der Sohn eigentlich nicht der schlimmen blonden Frau überantwortet werden. Während bei Hitchcock die Vogelangriffe also noch etwas mit der Prüderie der 60er Jahre und der verdrängten Sexualität zu tun haben, etwas Unbegriffenes bricht sich Bahn, schlägt bei Rupprecht nun die vergewaltigte, verseuchte Natur zurück. Die Klimakatastrophe, die Hitchcock noch gar nicht kannte. Die Angegriffenen erklären sich die Vogelattacken wahlweise esoterisch oder politisch. Mal haben sich Ebbe und Flut verändert, mal kommen die Russen. Was zu dem Ausruf führt, Amerika wird uns helfen. Natürlich heute ein Lacher. Hitchcocks psychologisch angespannter Belagerungszustand ist in Zürich leider nur eine Nebelmaschinenapokalypse, die durch die Hora-Schauspieler aber einen doppelten Boden bekommt. Die lerneingeschränkten Hora-Leute haben nämlich Texte verfasst, die zum Teil die eigene Lage reflektieren und beschreiben, wie fremd sich Menschen und Vögel gegenüberstehen. Aber
die Vögel bringen die Schönheit in unsere Welt. Die Vögel bringen die Schönheit ins Universum.
Hinterrücks bekommt der Abend also doch noch einen kleinen Dreh ins Positive. Wir sollten wissen, ohne Vögel ist es still.
Aristophanes trifft auf Hitchcock, die Vögel am Schauspiel Zürich. Christian Gampert hat das gesehen. Auffallend oft fiel in den letzten Wochen und Monaten der Begriff der staatspolitischen Verantwortung von Mitgliedern fast aller Parteien. Das ist der gegenwärtigen weltpolitischen Lage natürlich angemessen, aber vielleicht muss man doch die Frage stellen, ob der Begriff eigentlich mit Inhalt gefüllt wurde und vor allem ein entsprechendes Handeln zur Folge hatte. Ob also von staatspolitischer Verantwortung gesprochen werden kann, wenn in Hinterzimmern am Zertrümmern der Regierung gewerkelt wird, an der man selbst beteiligt ist, oder wenn man eine Partei erst ziemlich unschön beschimpft, dann aber zur Zustimmung eines Schuldenpakets auffordert, das durchaus historisch zu nennen ist. Darüber konnte ich mit Astrid Sévy sprechen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft, insbesondere politische Theorie an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ich habe sie gefragt, wie sie die Verwendung des Begriffs in der aktuellen Politik einordnen würde.
Ja, Sie haben das richtig erkannt. Das ist so eine Phrase, eine Floskel geworden, um politische Akteure daran zu erinnern, dass sie nicht nur ihre eigenen Interessen, die Interessen ihrer Partei oder auch Fraktionen im Parlament, sondern vor allen Dingen die Interessen eines größeren Ganzen, man könnte auch etwas pathetischer sagen, Gemeinwesens im Blick behalten müssen. Und da kommt jetzt diese Idee von staatstragender, staatspolitischer Verantwortung ins Spiel, dass es darum geht, wirklich den Ernst der Lage zu erkennen und sich politisch zusammenzuraufen.
Also wird da auch eine gewisse Fallhöhe aufgemacht, indem man eben von staatspolitisch und nicht einfach von politischer Verantwortung spricht?
Ja, genau richtig. Das ist schon eigentlich ein Tugendappell an den jeweiligen politischen Akteur, sich klarzumachen, dass er jetzt nicht mehr allein oder sie nicht mehr alleine auf dem politischen Parkett sich bewege und, wie ich gerade sagte, nicht nur der Partei gegenüber verpflichtet ist, sondern eigentlich dem Staat als solchen. Wir kennen das ja, Staatspolitik, staatstragendes Verhalten. Das soll immer bedeuten, dass der Einzelne oder auch die Partei sich verpflichtet gegenüber sieht dem Staat, also den Staat bejaht, den Staat trägt, den Staat auch gegenüber der Gesellschaft stark macht. Und das ist genau dieser Appell, der gerade auch an Politiker gerichtet wird.
Wie viel Moral steckt denn da eigentlich drin? Ich frage das auch deswegen, weil zwei Theoretiker bzw. Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts, nämlich Max Weber und Hannah Arendt, ja sehr deutlich dafür plädiert haben, die Moral aus der staatspolitischen Verantwortung rauszuhalten oder das zumindest zu trennen.
Ja, das stimmt. Also Politik und Moral stehen immer in einem Spannungsverhältnis. Wir wünschen uns alle keine amoralischen Politikerinnen oder Politiker, denen Moral egal ist, die sich über alles hinwegsetzen und eigentlich immer nur opportunistisch das eigene Machtstreben verfolgen. Gleichzeitig würden wir aber sagen, dass Politik etwas anderes sein muss als Moral. In Politik, der Politik geht es nicht darum, das Gute, das für alle immer Richtige zu tun, sondern Mehrheiten zu organisieren, Entwürfe vorzuschlagen, wie man ein Gemeinwesen organisieren kann. Und das muss nicht immer sich daran richten, was die einzelnen Bürgerinnen und Bürger für moralische Vorstellungen haben, sondern was sie für politische Interessen haben, was sie für politische Anliegen haben. Und insofern können wir in einer modernen, pluralistischen Demokratie, in einer pluralistischen, heterogenen Gesellschaft auch so ein bisschen abrüsten, wenn es um moralische Ansprüche geht an die Politik.
Jetzt hat für Hannah Arendt die staatspolitische Verantwortung sehr viel mit dem Handeln in der Gemeinschaft zu tun. Eine Gemeinschaft, die plural ist, aber eben als Gemeinschaft funktioniert. Und genau diese Gemeinschaft wurde ja in den letzten Monaten, was das politische Handeln angeht, eigentlich konsequent abgelehnt. Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin noch da ein bisschen vorsichtiger und hadere da sehr mit Hannah Arendt. Also ich will bisschen vorsichtiger, was diese Nutzbarmachung des Begriffs von Gemeinschaft, Zusammenhalt, Kohäsion angeht, wenn es um die liberale Demokratie geht. Denn ein zu viel von Gemeinschaft, ein zu viel von Zusammenhalt, das wissen wir eben auch aus der politischen Ideengeschichte. Denken wir nur mal hier an die Schrift von Helmut Plessner 1924, Grenzen der Gemeinschaft. Ein zu viel ist genauso radikal. Und wir sehen ja beispielsweise bei rechtspopulistischen Akteuren, wo es hinführt, wenn man zu viel von Gemeinschaft, zu viel von Nähe, zu viel Homogenität auch verlangt. Insofern ist die liberale Demokratie, so wie wir sie jetzt kennen und schätzen, auch immer ein Austarieren von Gesellschaft und Gemeinschaft, von Nähe und Distanz. Und deswegen wäre ich vorsichtig mit Ihrer Frage zu sagen, haben wir nicht die Gemeinschaft irgendwie zu sehr aufs Abstellgleis gestellt, haben wir das nicht zu sehr ignoriert? Man kann sagen, dass eigentlich die Leistung der parlamentarischen Demokratie darin besteht, Politik zu machen ohne Homogenität, ohne Gemeinschaftsschwurbelei.
Aber dann will ich es noch mal ein bisschen anders formulieren. Wie würden Sie oder was würden Sie sagen, heißt staatspolitische Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber? Also findet das im Moment statt? Werden die Zumutungen ausreichend verbalisiert?
Das ist eigentlich die Verantwortung, ob man jetzt gleich sagen will, staatspolitische Verantwortung. Es ist auf jeden Fall die Verantwortung von Politikern, die sich zur Wahl stellen, offenzulegen, was sie eigentlich nach der Wahl vorhaben. Sonst können die Wählerinnen und Wähler keine informierte Wahl treffen. Sonst wird die Idee der parlamentarischen Demokratie ja auch ein bisschen absurd. Und da würde ich schon tatsächlich sagen, dass das verantwortungslos war, was da manche Akteure betrieben haben. Und vor allen Dingen kann man auch sagen, es ist ein Spiel mit dem Feuer, mögliche Koalitionen immer sofort auszuschließen, politische Gegner, politische Konkurrenten zu diffamieren, also zu diskreditieren, zu beleidigen, zu verhöhnen, um dann nachher festzustellen, dass man mit ihnen zusammenarbeiten muss. Und da glaube ich schon, genau wie Sie es gerade gefragt haben, da sehe ich schon einen Mangel an politischer Verantwortung. Ich bin aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger mit diesem Adjektiv staatspolitisch, weil ich glaube, dass eigentlich die politische Verantwortung zuerst kommen muss, also dass die Parteien auch lernen, als Parteien miteinander zu sprechen und auch Kompromisse zu finden, ohne die Idee des Parlaments auch in den Hintergrund zu drängen.
Die Politikwissenschaftlerin Astrid Sivi über den zurzeit viel gebrauchten Begriff der staatspolitischen Verantwortung. Kaleidoskop, so heißt der dritte Tanzabend des Balletts am Rhein, das seit Beginn der aktuellen Spielzeit von Bridget Briner und Raphael Koumarké geleitet wird. Und wenn man die griechische Bedeutung des Begriffs Kaleidoskop ernst nimmt, dann darf man erwarten, schöne Formen zu sehen. Der dreiteilige Abend umfasst zwei Uraufführungen. Dazu spielten gestern Abend die Düsseldorfer Symphoniker unter der Leitung von Thomas Herzog. Gesehen hat die Premiere gestern im Opernhaus Düsseldorf unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker.
Mutig ist es jedenfalls, in einem dreiteiligen Ballettabend gleich zwei Uraufführungen zu platzieren von hierzulande eher unbekannten Newcomer-Choreografen. Für gewöhnlich reicht an einem großen Haus wie Düsseldorf ein solches Wagnis pro Abend. Zumal auch Choreograf Nummer 3, Altmeister Jean-Christophe Meillot, zwar überall auf der Welt schon das Publikum charmiert hat, aber eben auch noch nicht in Düsseldorf. Das hält in Sachen Ballettgeschmack durchaus auf sich und hat immerhin einst mit einem Star-Choreografen wie Martin Schläpfer den Neid der Republik auf sich gezogen. Da zeigt nun das seit dieser Spielzeit verantwortliche Direktorentandem aus Bridget Briner und Raphael Koumarké mit seiner Programmierung durchaus Ehrgeiz und ist eines garantiert nicht langweilig. Stück Nummer 1, Moto Perpetuo. Seit 12 Jahren arbeitet das Choreografenduo Iratxe Anza und Igor Barkovic als Team zusammen. Und was bei ihnen offenbar bestens klappt, funktioniert nun auch beim Bühnenbild. Auch Kurt Allen Wilmer und Letitia Ganyan haben als Team eine gigantische Wand in Stahloptik gebaut, wie eine Skulptur des Bildhauers Richard Serra. Nur dass die Wand sich unvermittelt bewegt, sich aufteilt in 3 Elemente, die sich um ihre eigenen Achsen drehen. Ein gewaltiges Monument in Rotation also, das schwarze Schatten auf die Tänzerinnen und Tänzer wirft. Mit einem so bedrohlich majestätischen Hauptakteur auf der Bühne kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen in einem Stück. Auch wenn letztlich nicht klar wird, was die Choreografie eigentlich antreibt. Weich ausgreifende Bewegungen ohne definierten Endpunkt, ohne Pose zum Minimal Pulse von Philip Glass. Eine irgendwie gestresst wirkende Gruppe, sehr touchy und sehr sexy in knappen Trikots mit Metallic Look, aber offenbar ohne Aussicht auf Erlösung. Das Leben als Moto Perpetuo eben, rastlose Bewegung. Den Weg zur Erlösung zeigt dann Teil 2 des Abends, Invocation, vom Südafrikaner Mututu Celi November. Seine eigene Lebensgeschichte klingt in aller Knappheit nach Märchen. Aus prekären Verhältnissen in Kapstadt kommend, als Teenager das Ballett entdeckt, erst Star-Tänzer, jetzt Choreografie-Shootingstar auf europäischen Bühnen wie dem Royal Ballet und dem Ballett Zürich. In Düsseldorf macht er nun, was wohl kaum ein anderer Choreograf dürfte, ohne sich der kulturellen Aneignung verdächtig zu machen. Er zeigt ein afrikanisches Ritual, offenbar eine Art Dämonenaustreibung mit Schamane im Zottelkostüm, als ästhetisierte Theatershow. Schon durch die von Mututu November selbst und Alex Wilson komponierte Musik fühlt man sich in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts versetzt. Unverkennbar ist die Anlehnung an Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps. Damals war der Exotismus en vogue, heute gilt er als rassistisch. So bleibt dann doch ein Unbehagen, wenn sich das Ballett am Rhein mit einem Mix aus klassischem Ballett und Afrodance in die vermeintliche Ekstase tanzt. Zumindest die Ethnokostüme und die halbierte Strohhüte als Bühnenbild sind definitiv zu viel des Guten. Bleibt noch das wirklich überwältigende Finale des Abends, Versant Paysage von Jean-Christophe Maillot. Auch der langjährige Direktor des Ballet de Monte Carlo evoziert Kindheitserinnerungen, wenn in seiner Choreografie die Frauen so selig durch die Luft geschleudert werden, wie Kinder beim Engelchen Flieg. Das Stück zur Musik von John Adams ist eine absolut perfekte Verrücktheit auf Spitzenschuhen. Rasend schnell, kokett, riskant. Und vom Ballett am Rhein mit hinreißender Souveränität getanzt. So war am Ende doch die Kompanie der Star des Abends.
Ein neuer Ballettabend in Düsseldorf unter dem Titel Kaleidoskop. Nicole Strecker war für uns dort. Seit der Wiedervereinigung werden vor allem in Berlin die sichtbaren Hinterlassenschaften der DDR aus dem Stadtbild verbannt. Bis auf den Fernsehturm am Alexanderplatz ist an signifikanten Bauten so gut wie nichts mehr zu sehen. Dass es parallel dazu in Teilen der Gesellschaft eine gewisse DDR-Nostalgie gibt, könnte man Ironie der Geschichte nennen. Dass diese Geschichte bislang aber kein eigenes Museum hat, das mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, das ist mindestens bemerkenswert. Ein privates immerhin gibt es. Und das eröffnet heute eine neue Dépendance in Berlin-Marzahn mit 360.000 Sammlungsstücken. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak konnte schon reinschauen.
Auf den wuchtigen grünen Kortsesseln lässt es sich prima herumlümmeln. Man sinkt tief ein, der Blick fällt auf ein mächtiges Hirschgeweih an der Wand. In genau diesem Kortsessel könnte Erich Honecker gesessen haben, damals im Jagdschloss Hubertus Stock in der brandenburgischen Schorfheide. Jetzt stehen die Möbel im Depot des privat geführten DDR-Museums in Berlin-Marzahn. Welche Erinnerungen und Gefühle in diesem grünen Kordungetüm hochkommen, das dürfte vom Alter abhängen, von der Herkunft und natürlich davon, wie man die DDR bewertet. Sammlungsleiter Erik Strohmeier-Wimmer.
Wir versuchen schon, alle Aspekte der DDR, der Gesellschaft, der Politik und natürlich der Diktatur abzubilden.
Das Museum selber befindet sich in zentraler Lage unweit des Berliner Doms, in Laufweite zur Museumsinsel und ist mit jährlich etwa einer 500.000 Besucherinnen und Besuchern und einem Jahresumsatz von 5 Millionen Euro durchaus wirtschaftlich erfolgreich. Nun also die Eröffnung des zweiten Standorts im Osten der Stadt in Marzahn. Seit Anfang des Jahres berät der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk das Museum.
In einer gewissen Hinsicht ist dieses Museum natürlich in eine Lücke gesprungen, die der Staat und das Land bis dato gelassen haben. Wir sehen das ja auch auf vielen anderen Bereichen. Es gibt an keiner Universität in Deutschland einen Lehrstuhl für die Geschichte der DDR. Es gibt keinen Lehrstuhl für die Geschichte des Kommunismus.
Aber dafür jetzt den Club der Funktionäre. Diesen Begriff gab es in der DDR gar nicht. In diesem DDR-Showroom steht alles unkommentiert nebeneinander. Die bunten Plastikeierbecher in Hühnerform, ein Sandmännchen, das Geschirr aus dem Palast der Republik, der deutsch-russische Sprachführer.
Das ist halt ein Drahtseilakt, das ist zum Anfassen. Und das funktioniert eben nicht, indem man nur alleine hier lang geht, sondern dass man eben die Geschichten dazu braucht.
Sagt Ilko Sascha Kowalczuk, der Historiker, zeigt auf ein Radio Marke Stern.
Was konnte man da empfangen, was konnte man da nicht empfangen? Warum stehen da Karl-May-Bände? Wie war das überhaupt mit Karl-May in den 50er Jahren? Ach so, der war nicht so wohl gelitten in der DDR. Was ist mit den Statistikbüchern da, die da oben stehen? Ach, da muss mir dann jemand erzählen, dass die Statistik in der DDR natürlich und insbesondere eben auch in diesen Bänden extrem verfälscht worden ist.
Kowalczuk hat Standardwerke zur DDR geschrieben, eine umfangreiche Ulbricht-Biografie und zuletzt den Bestseller Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands, dem jederzeit rauflustigen und gleichzeitig kenntnisreichen Historiker ist klar, dass dieses neu eröffnete Depot auch dazu dienen kann, ein verklärtes Bild der DDR zu verbreiten.
Da würde ich jetzt mal als Demokrat und freiheitsliebender Mensch sagen, das muss eine demokratische und freiheitliche Gesellschaft auch aushalten können. Hier werden viele Erinnerungsfetzen gewissermaßen nebeneinander gestellt und die BetrachterInnen formen daraus ihre historischen Bilder.
Das meiste stammt aus privaten Sammlungen, Schenkungen und Erbschaften, einiges aus zuvor öffentlichem Besitz. An der Wand steht ein massiver Stahlschrank, der leere Karteikästen aus einer Stasi-Bezirkszentrale enthält. Damit will Sammlungsleiter Strohmeier Wimmer der Kritik begegnen, das private DDR-Museum zeige lediglich eine weichgespülte Geschichte des zweiten deutschen Staates. Natürlich zeigen wir auch Objekte, die für die Repression stehen, sagt der Historiker, der sich auf die Militärgeschichte der DDR spezialisiert hat.
Erst gestern hatte ich einen Gummiknüppel in der Hand, der hier von der Volkspolizei gerade am Ende der DDR massiv eingesetzt wurde.
Dass auch der zweite Standort des privat geführten DDR-Museums ein wirtschaftlicher Erfolg werden wird, scheint so gut wie sicher.
Claudia van Laak über die neue Dépendance des DDR-Museums in Berlin-Marzahn. Seit Monaten wird in Serbien und insbesondere in Belgrad gegen die Regierung protestiert, auch an diesem Wochenende. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
100.000 Menschen sollen ja am Wochenende in Belgrad zusammengefunden haben. Und es ist nicht nur eine studentische Bewegung, sondern durchaus mehr. Das sagt die Slawistin Filine Bickhardt von der Uni Zürich, die sich gerade in Belgrad aufhält, wo die Kollegin von Deutschlandradio Kultur mit ihr gesprochen hat. Und sie erinnert daran, dass etwa Mitte März 2003 der demokratische Ministerpräsident Zoran Djindjic auf offener Straße ermordet und wenige Tage später beigesetzt wurde. Die augenblicklichen Tage und die Demos seien daher symbolträchtig zu betrachten, sagt Slawistin Bickhardt.
Es geht hier um Demokratie, es geht auch um ein Leben in Würde. Es geht darum, dass man mit guter Ausbildung oder mit gutem Studienabschluss eine Chancengleichheit besteht, dass eben nicht über Korruption oder gute Kontakte zur sogenannten serbischen Fortschrittspartei, der Regierungspartei, dass man nur auf diesem Wege begünstigt eine Karriere hier vor Ort machen kann. Es ist im Kern eine politische Bewegung, ja. Sie ist vor allem getrieben von diesem, was ist ein Leben in Würde?
Sagt Slawistin Bickhardt und erinnert daran, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung in Armut lebt. Bei einem Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien sind Medienberichten zufolge 59 Menschen ums Leben gekommen. Sie seien in einer Diskothek in Kocani, 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Skopje, gestorben, berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Innenministerium. In dem Nachtclub hatten sich demnach rund 1.500 Menschen zu einem Konzert versammelt. Das Feuer brach im Nachtclub Puls während eines Konzerts der in dem Land beliebten Hip-Hop-Gruppe DNK aus. Das Konzert begann um Mitternacht. Im Publikum waren vor allem junge Menschen. Mehr als 100 Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Inzwischen sind 15 Menschen festgenommen worden. Innenminister Toschkowski sagte heute, eine vorläufige Überprüfung habe ergeben, dass der Club keine Betriebsgenehmigung hatte. Fernsehtipps sind ja sonst nicht so unsere Sache, aber wenn ein großartiger Schauspieler und Sprecher in einer markanten Rolle aufhört, dann darf man das auch mal erwähnen. Nach 2 Jahrzehnten hört heute Tatortkommissar Klaus Borowski nämlich auf. Und sein letzter Fall befriedigt allein schon im Titel auch Kultur-Heute-Hörer. Borowski und das Haupt der Medusa. Der Ermittler wird für eine persönliche Herausforderung gestellt. Der gesuchte Mörder ist nämlich kein Unbekannter, sondern jemand, den Borowski seit seiner Jugend kennt. Der wortkarge Kammerspielermittler aus Kiel ist eben kein Revolverheld oder Draufgänger und auch kein Katheder-Pathologen-Philosoph, eher ein einsamer, nachdenklicher Existenzialist, dem Millionen zuschauen und zuhören. Wortlos viel sagen, das kann eben nur Axel Klaus Borowski-Milberg. Und der abgeschlagene Gorgonenkopf mit offenem Mund ist ein unheilabwehrendes Schreckbild. Tatort mit Axel Milberg, als scheidender Borowski, eine Fernsehfreude.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Die Proteste in Serbien sind auch ein Thema in den Informationen am Abend. Außerdem die Sondersitzung des Haushaltsausschusses heute in Berlin. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.